Psalm 109, ich lese die Verse 1 bis 5 und dann die Predigt. Bitte erhebt euch vor Gottes Wort. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. O Gott, den ich rühme, schweige nicht, denn der Mund des Gottlosen und Betrügers hat sich gegen mich aufgetan. Mit lügnerischer Zunge sprechen sie zu mir. Sie umringen mich mit gehässigen Worten und bekämpfen mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir feind. Ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Amen. Bitte setzt euch. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz, darum bitten wir. Und genauso, dass unser Herz für dein Wort ist. Amen. Liebe Gemeinde, der Psalm von David, der hat es in sich. Er wird zu den Rachepsalmen gezählt. Er ist aber nur ein Vergeltungs- und Heilspsalm. Der Schlüssel dazu ist in Vers 17 und da steht, wer den Fluch liebt, über den kommt er. Wer den Segen nicht begehrt, über den ist er fern. Ich habe drei Teile in diesem Psalm und in jedem steckt der Satan, der Herr Jesus Christus und wir. Erster Teil, Gott schweige nicht. Zweiter Teil, vergelt's Gott. Dritter Teil, Gott handle an mir. Und der erste Punkt ist, Gott schweige nicht. Also genau gesagt, sagt der König David, Gott, den ich rühme, schweige nicht. Er ehrt seinen Gott im Guten wie im Schlechten. Auch jetzt, als es ihm schlecht geht, er von seinem Sohn Absalom und seinem Freund und Berater Ahitophel und ihren Anhängern verraten wurde und verfolgt wird. Also da betet er so. Und Prinz Absalom war gut aussehend, stark und klug, sozusagen, ja, sein Lieblingssohn. Und Ahitophels Rat galt damals laut 2. Samuel 16, als hätte man Gott um etwas gefragt, also absolut sicher und zutreffend. Und die haben ihn verraten. Gott schweige nicht heißt so viel wie handle Gott. Gerade wenn es einem schlecht geht, da fühlt man sich ja auch von Gott verlassen. Gerade dann, wenn man ihn am meisten braucht, ist er offenbar nicht da. Und das ist ein Gefühl, das uns wahrscheinlich nicht ganz unbekannt ist. Und wie er weiter betet, dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind. Und auch das kennen wir. Wir haben es gut gemeint, aber Bosheiten zurückbekommen. Vielleicht kommt jetzt dem einen oder der anderen irgendetwas hoch, wo das so gewesen ist. Ich kann mich schon an so etwas erinnern. Sie erweisen mir Böses für Gutes, sagt David. Für meine Liebe sind sie mir Feind. Liebe, Feind. Das klingt richtig teuflisch und es ist es auch, denn für Feind steht im Hebräischen Satan. Also das Wort für Satan. Und der kann auch bei uns vorkommen und hochkommen. Der Satan kommt hier an für sich im Psalm viermal wörtlich vor. Hier in Vers 4 als Feind, in Vers 6 als Ankläger, in Vers 20 als Widersacher und in Vers 29 wieder als Ankläger. Immer steht da Satan. Oder wird verschiedentlich übersetzt. Also der Teufel steckt im Detail, sagt der Volksmund. Hier besteckt er in Worten, Taten und Menschen. Auch in uns. Wenn wir vom Teufel geritten werden, wie man so schön sagt, oder wenn wir von ihm getrieben werden, wie Lukas 8 zum Beispiel sagt und Römer 8 auch. Wir merken das nicht. Gott und die anderen merken das aber schon. So wie David das damals auch gemerkt hat. Dem Herrn Jesus ist es nicht passiert, dass ihn der Satan getrieben hat. Er war in allem von Gott geleitet. Er hat viel mehr als König David geliebt und Gutes getan, viel mehr. Sich aber dadurch viele Feinde eingehandelt. Und Petrus verkündet in der römischen Residenzstadt Caesarea den Römern, was er getan hat. Apostelgeschichte 10,38, wie Gott Jesus mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, wie er umherzog und Gutes getan hat, alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren und Gott mit ihm war. Und dann Vers 39, wie sie ihn dann aber getötet haben, ihn ans Kreuz geschlagen haben. Also er hat nur Gutes getan, Gottes Wahrheit gesagt, und das wurde ihm böse vergolten. Hart für ihn war auch, dass seine leibliche Familie ihn schon früh für verrückt erklärt hat. Markus 3,21. Bedrückend war für ihn, wie sein bester Mann, also sein erster Apostel Petrus, der ihn als in Matthäus 16 als erster als Christus, als Sohn Gottes bekannt hat, und ihm dann einen an für sich fürsorglichen Rat gegeben hat. Und Jesus muss ihn zurückweisen. Weg mit dir, Satan, sagt er zu ihm. Das war schon bedrückend. Noch mehr, dass Judas ihn dann schlussendlich aktiv verraten hat. So wie Ahitophel den König David. Und Judas Herz wurde vom Satan erfüllt, nicht vom Heiligen Geist. Das Qualvollste für ihn war zweifellos das und zeigt sich in seinem Schrei am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das Schlimmste für ihn, denn das war er bis jetzt noch nie. Das war das Schlimmste. Er, der immer mit Gott gelebt hat, in allem gut war, auf ihn sehen konnte, und plötzlich verlässt er ihn und verflucht ihn sogar am Kreuz. So ein Einschub auch Gottes Kinder haben in Freude und Leid den Satan zum Feind um sich und manchmal auch in sich. Wenn es gut geht, versucht er uns überheblich zu machen und Gottes Gebote zu übertreten. Wenn es uns schlecht geht, versucht er, dass wir die Flinte ins Korn werfen. Das ist Israel passiert. Das passiert uns auch. Wir können leicht hochmütig werden, wenn es uns gut geht. Und ins tiefste seelische Elend fallen, wenn es uns schlecht geht, so als ob wir von Gott verlassen wären. Aber er tut es nicht. Gott schweigt nicht, wie David das sagt. An für sich ist es wirklich das Schrecklichste, wenn Gott den Menschen nichts mehr zu sagen hat. Sie merken das aber nicht. Für sie ist das nicht schlimm, aber es ist tatsächlich so. Wenn Gott ihnen nichts mehr zu sagen hat, dass sie sowieso nicht hören und sowieso nicht geholfen, das ist schlimm. Dann hat er sie nämlich dahingegeben. Hier bei David nicht, hier bei uns nicht. Ich fasse den Punkt zusammen. Gott schweige nicht. Gott, den ich ehre, schweige nicht. Auch wir können Böses für Gutes erleben, besonders wenn wir dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Aber das ist das Evangelium dabei. Gott sorgt immer fürs gute Ende und für die Vergeltung. Punkt 2. Vergelt's Gott. Ich lese die Verse 6 bis 20. Setze einen Gottlosen über ihn und ein Ankläger stehe zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und sein Gebet werde ihm zur Sünde. Seine Tage seien wenige und sein Amt empfange ein anderer. Seine Kinder sollen weise werden und seine Frau eine Witwe. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name erlösche in der nächsten Generation. Der Missetat seiner Väter werde gedacht vor dem Herrn, und die Sünde seiner Mutter werde nicht ausgetilgt. Sie sollen allezeit dem Herrn vor Augen stehen, ihre Andenken werden von der Erde vertilgt, weil er nicht daran dachte, Barmherzigkeit zu üben, sondern den Elenden und Armen verfolgt und den Niedergeschlagenen, um ihn zu töten. Da er den Fluch liebte, so komme er über ihn, und da er den Segen nicht begehrte, so sei er fern von ihm. Er zog den Fluch an wie sein Gewand, so dringe er in sein Inneres wie Wasser und wie Öl in seine Gebeine. Er sei ihm wie das Gewand, das er anzieht, und wie der Gurt, mit dem er sich ständig umgürtet. Das sei der Lohn für meine Widersacher von Seiten des Herrn, für die, welche Böses gegen meine Seele reden. Also da die Reaktion von David ist nicht unbedingt sehr liebenswert. Er hat die Widersacher, die Ankläger, Satan, da klingt er gar nicht lieb, der David. Und es betrifft auch ihre sozusagen teuflischen Nachkommen, ihre teuflischen Kinder, die sollen ausgerottet werden. Wenn wir uns allerdings die Antwort oder die Reaktion von König David auf den Verrat von seinem Sohn und seinem Freund ansehen, dann sah das so aus. Er versuchte mit aller Macht, den Absalom zu verschonen. Er befahl seinem Heer, ihn nicht zu töten. Gut, und sein Heerführer Joab hat das gegen seinen Befehl dann doch getan. Und der Freund Ahitophel, der hat sich selbst erhängt. Also da musste David gar nichts tun. Ja, das, was der David hier so drastisch betet, ist dann für sich Gottes gerechte Vergeltung für die, die dem Satan folgen. Ist der Lohn für die Nachkommen der Schlange, also Nachkommen der Schlange, ist Genesis 3,15. Und da ist man da, ist man Nachfolger oder Nachkomme Gottes, oder man ist Nachkomme des Teufels. Der Jesus sagt in Johannes 8,44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was er begehrt, wollt ihr auch tun. Er war ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das sagt der Herr Jesus zu den an für sich Gläubigen, die allerdings auch Heuchler sind. Und im griechischen Original steht dafür Heuchler Hypokrit. Das heißt wörtlich unter dem Gericht. Man ist entweder Gottes Kind oder des Teufels Kind. Gehört dem Teufel oder dem Herrn Jesus Christus. Es gibt nichts dazwischen. Nicht halb-halb. Nicht 50-50. Es ist aber so, dass der Teufel natürlich versucht, die Kinder Gottes zu versuchen, sie weg von Gott zu bringen, ihnen Gott und sein Wort madig zu machen. Das versucht er. dass sie tun, was ihr altes, betrügerisches Herz sagt. Oder was sie gerade im Gefühl haben. Und wir wissen, dass das Gefühl so trügerisch ist. Ja, das versucht er. Aber ihr Herr deckt diese betrügerischen Einflüsterungen durch sein heilsames Wort auf und bringt die Seinen dadurch wieder zurecht. Und er vergibt. Zum vorhin genannten Schlüsselvers, da er den Fluch liebt, komme er über ihn. Da er den Segen nicht begehrt, sei er fern von ihm. Das ist das, was wahr ist. Man zieht den Fluch an wie eine Jacke, trinkt ihn wie sein Lieblingsgetränk. Man kann sich dann nicht ausreden, ja, ich wollte diese Jacke oder das Red Bull gar nicht. Ich habe die Jacke angezogen und das Red Bull getrunken. Das tut man aktiv, das will man so. Und wer bewusst gegen Gottes Wort handelt, ist unter Gottes Fluch. Da kann Gott nicht einfach die Augen zudrücken. Man muss die Konsequenzen tragen, wenn man das aktiv und willentlich tun will. Dann trägt man die Konsequenzen. Man gibt den Fluch oder den Segen auch weiter. Denkt an das zweite Gebot. Da steht, du sollst dir keine Gottesbilder machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also, Eltern ehren und dienen Gott, so wie er es will. Oder auch nicht. Und beides bekommen ihre Kinder auch ab. Sie sind ihnen Vorbild. Und die Kinder leben dann auch so, wie ihre Eltern ihnen das vorgemacht haben. Sie bekommen Segen oder Fluch. Und David stellt hieran für sich fest, dass sein Sohn Absalom den Fluch angezogen hat, indem er bewusst gegen Gottes Gebot verstoßen hat, sollst Vater und Mutter ehren. Und es zerreißt ihm an für sich das Herz, mehr noch als bei seinen anderen Söhnen, die er verloren hat, und er hat verloren. Aber hier ist es sehr extrem. Und warum ist es so extrem? Weil er sich selbst auch Schuld zurechnet. Er weiß, dass er schuld ist, zum Teil. Durch sein schlechtes Vorbild. Er hat Gott zum Gespött gemacht, hat nicht recht für seine Familie gesorgt. Er hat seine Söhne zum Beispiel nicht diszipliniert. Er weiß, was er getan hat, und er ist so weinselig und so tief betroffen, bezüglich Absalom, weil er auch Schuld dran trägt. Und Davids Gebet, seine Tage seien wenige und sein Amt empfange ein anderer, betrifft dann seinen Freund Ahitophel. Aber Petrus sagt in Apostelgeschichte 1 in der Versammlung der Jünger, dass es Judas Iskariot betrifft. Er war der Verräter. Und sie wählen den Matthias ins Apostelamt. Eigentlich betet David hier, vergelt's Gott. Wir kennen den Spruch aus unserer Umgebung, aus unserer Gesellschaft, jedenfalls die Alten. Vergelt's Gott. Ich tu's nicht, ich vergelte nicht. Aber Gott vergilt. Richtig, recht. 1. Johannes 3,8. Wer Sünde tut, ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an, aber dazu ist Gottes Sohn erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und David hofft in seinem Elend, dass Absalom Gnade bekommt. Er hofft in seinem Elend auch auf den Herrn Jesus Christus. Und das sollen wir auch. Dritter Punkt, Gott handle an mir, die Verse 21 bis 31. Du aber, Herr, mein Herr, handle an mir um deines Namens willen. Deine Gnade ist gut, darum errette mich, denn ich bin elend und arm und mein Herz ist verwundet in meiner Brust. Wie ein Schatten, wenn er sich neigt, schleiche ich dahin. Ich werde verscheucht wie eine Heuschrecke, meine Knie wanken vom Fasten, mein Fleisch magert gänzlich ab. Ich bin ihnen zum Gespött geworden. Wer mich sieht, schüttelt den Kopf. Hilf mir, Herr, mein Gott, rette mich nach deiner Gnade. So wird man erkennen, dass dies deine Hand ist, dass du, Herr, das getan hast. Sie mögen fluchen, du aber segne. Erheben sie sich, sollen sie zu Schanden werden, aber dein Knecht soll sich freuen. Meine Ankläger sollen Schmach anziehen und sich in ihrer Schande hüllen, einhüllen wie in einen Mantel. Ich will den Herrn aber laut preisen mit meinem Mund, und inmitten vieler will ich ihn rühmen, weil er dem Armen zur Seite stand, um ihn zu retten vor denen, die ihn verurteilten. Auch am Ende des Psalms ist König David leidgebeugt und von Gott gebeugt. Hat ein gebrochenes Herz nicht zu Unrecht? Ist ein Schatten seiner selbst, ein Elendshäufchen, wie man bei uns sagt, und völlig auf seinen Herrn angewiesen. Hilf mir, rette mich nach deiner Gnade, sagt er, bittet er. Und im Retten steckt dann wörtlich der Herr Jesus Christus drin, dessen Name Jahwe rettet heißt. Also hier ist er drin. Und es ist noch mehr hier von dem Herrn Jesus Christus die Rede, und zwar vom elenden Jesus. David sagt, ich bin ihnen zum Gespött geworden. Wer mich sieht, schüttelt den Kopf. Und in Matthäus 27, als er am Kreuz hängt, die Vorübergehenden spotten über ihn, schütteln den Kopf, als sie Jesus so elend dahängen sehen. Aber Christus wurde ein Fluch und verflucht um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das sagt uns Galater 3,13. Und der Herr Jesus hat gebetet, dass vielen vergeben wird. David betet hier, dass er den bitteren Kelch des Fluches nicht trinken muss. Und der Jesus hat das ähnlich auch gebetet in Gethsemane, dass er den bitteren Kelch des Fluches nicht fluchen muss. Er hat ihn aber doch getrunken. Nicht, weil er ihn verdient hat, nicht, weil er ihn Er hat ihn nicht verdient. Er hat aber Gottes Fluch angezogen. Nicht wie eine Jacke, nicht wie eine Hose, sondern so wie ihr es auf dem Bild seht, wie ein Blitzableiter den Blitz angezogen hat, so hat er Gottes Fluch angezogen. Und zwar, um die Seinen zu entlasten, um sie zu schützen, um sie zu retten. Er hat all den Zorn Gottes auf sich geleitet. Er, der Gute. Damit die Seinen, damit Gottes Kinder unter den Segen von Gott kommen, damit sie Gottes Fluch nicht trifft, sondern sie unter seiner Gnade und in seinem Segen leben können. Deswegen hat er es getan. David betet, rette mich nach deiner Gnade. So wird man erkennen, dass dies deine Hand ist, dass du, Herr, dies getan hast. Und unsere Frage ist natürlich, aha, Gott, der seinen Sohn verflucht, das soll Gnade sein? Das soll von Gott sein? Vom guten Gott? Vom gerechten Gott? Ja, ist es. Das ist die Antwort. Er hat seinen einzig guten Sohn gerichtet, damit er in seiner Gerechtigkeit nicht alle aufgrund ihrer Sünden richten muss. Der Jesus hat viele aus der Gewalt des Satans befreit, erlöst. Dem Ankläger, und Ankläger ist wieder das Wort für Satan, vor Gottes Gericht das Wort genommen, die Klageschrift ans Kreuz geheftet. Also die Klageschrift, die ist berechtigt. Also wir sind an für sich, wir sind Sünder. Und der Teufel hat schon recht, wenn er uns anklagt. Aber der Herr Jesus Christus hat diese Klageschrift an sein Kreuz geheftet. Diese Klagen auf sich genommen. Das hat er getan. Und uns so aus der Herrschaft des Teufels befreit. Er hat ihm praktisch und rechtlich die Macht genommen. Und praktisch und rechtlich auch eine neue Herrschaft aufgerichtet. Wir sind unter seiner Herrschaft. Dafür will ihn David inmitten vieler rühmen. Und an für sich, David hatte im Tempel ja schon das Vorbild oder die Schattenbilder für das, was der Herr Jesus tun wird, hat er im Tempel alle gesehen. Und er betet dann direkt zum Herrn Jesus. Wir werden das im nächsten Psalm dann sehen. Da sagt er zu seinem Herrn das Gebet. Also David will ihn rühmen. Und das sollen auch all die seinen tun für das, was er ihm getan hat. Auch wenn es ihnen schlecht geht. Besonders dann, wenn es ihnen gut geht. Ich komme zum Schluss. Erstens, Gott schweigt nicht. Er redet sehr klar und er redet sehr heilsam. Würde er das nicht tun, wären wir wirklich arm dran. Gott handelt. Zweitens, wer gegen sein klares Reden handelt, der ist arm dran. Drittens, Gott handelt immer. Mit den Seinen zu Recht gnädig und mit seinen Feinden zu Recht gerecht. Amen.